Ja, hallo Adrian, schön dich mal wieder zu sehen. Ein Jahr Funkstille, kein Safransirup und jetzt sind wir hier im Weltkulturenmuseum in Frankfurt. In dem Jahr ist natürlich viel passiert. Wir haben beide gelebt, haben studiert, promoviert, Dinge getan. Aber vor allen Dingen, du Adrian, hast ja auch was gemacht, was relativ nah an dem Thema des Museums ist. Erzähl doch mal, wie war das letzte Jahr für dich?
Ich selbst habe aufgehört mit Safransirup, weil ich erstmal in ein anderes Land migriert bin zum Studieren. Ich bin nach Schweden gegangen. Das war für uns einer der großen Gründe, weil wir so wie gesagt haben, so nee, das geht jetzt so nicht mehr weiter. Wir müssen da irgendwie uns dann per Skype oder Zug treffen. Deswegen hat es aufgehört und es hat aber gleichzeitig für mich angefangen, eine sehr schöne, spannende Zeit zu sein. Habe studiert und irgendwann mal dann auch gesagt, jetzt im Sommer 2019, nutz doch deine Zeit, um dich für was einzusetzen, für Migration und bin dann auf dem Seenotrettungsschiff der Sea-Watch 3 gewesen und hab mich dort eingesetzt für Migration auf eine recht direkte Art und Weise.
Also das heißt, du hast dich jetzt sehr, sag ich mal, praktisch mit dem Thema Migration auseinandergesetzt. Was war für dich dabei die Motivation, da anzufangen?
Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich glaube, für mich, wenn ich das gefragt werde, dann sage ich natürlich, ja klar, wir müssen europäische Werte verteidigen, um der Narrative, die Rechte sonst immer geben zu Migration, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wenn ich aber ganz persönlich antworten würde, dann denke ich immer daran, dass mein Vater hierher geflohen ist, nach Europa, nach Deutschland, und hätte er kein Flugzeug nehmen können, wie das damals möglich war, sondern hätte er vielleicht irgendwie eine Fluchtroute, wie sie heute ganz häufig genommen wird, nehmen müssen, dann weiß ich nicht, ob ich heute hier wäre. Und dieses Privileg, das ich habe, hier mit dir den Podcast gemacht zu haben, studieren, pipapo, einfach die europäischen, deutschen Privilegien zu haben, die möchte ich nutzen, mochte ich nutzen, um mich für Menschen einzusetzen, die das jetzt mehr denn je brauchen.
Ja, und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, weil wir sind ja jetzt auch mit mehreren Folgen Safransirup in diesem Museum ausgestellt, wo es auch darum geht, dass Migration ja nicht nur, sagen wir mal, eine einmalige Sache ist, sondern so ein ganz mehrdimensionales Phänomen, das über Gesellschaften, überregional hinweg geht. Aber für uns beide ist es ja nicht nur etwas so ganz Abstraktes, sondern es ist auch was ganz Persönliches. Und das kommt gerade bei auch sehr normativ aufgeladenen politischen Prozessen, wie zum Beispiel, wenn es um Seenotrettung, Flüchtlingshilfe geht, kommt das noch mehr zu tragen, weil, naja, wir sehen halt auch mehr in diesen Menschen, nicht wahr? Also auch, wie du gesagt hast, ein Stück Familiengeschichte.
Ja, definitiv. Ich glaube, dass die Sache mit der Seenotrettung, die ist bei vielen Menschen 2015 ganz klar im Kopf gewesen, weil es einfach ganz besonders das Thema war. Das Ding, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass es halt heutzutage einfach noch genauso weitergeht. Man könnte eher sogar sagen, die Situation ist beschissener als vorher. Der Fokus, der mediale Fokus ist nicht mehr da. Das heißt, AkteurInnen, die im Mittelmeer agieren, die werden nicht mehr besonders von Zivilgesellschaften kontrolliert. Und aus den damals 12 Schiffen, die zu Hochzeiten der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer waren, sind heute nur noch 3 oder 4. Also jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, in dem wir das aufnehmen, einen Monat vor Weihnachten, 24.11.2019, sind es 4 Schiffe, die retten. Ja. Und gleichzeitig sehen wir jetzt gerade in der Ägäis, also das ist die im östlichen Mittelmeer, die Fluchtroute von der Türkei aus nach Griechenland, auf griechische Inseln, sehen wir einen massiven Anstieg. Und wir sehen auch eigentlich, wie Migration, dadurch, dass wir so ein, als europäische Gesellschaften schwierige oder auch polarisierte Verbindungen zu haben, wie Migration eben als Druckmittel genutzt werden kann, wie die Türkei das jetzt genutzt hat in den letzten Monaten, um Griechenland und die EU zu erpressen. Ja, ich würde selbst, glaube ich, noch gern, weil ich natürlich jetzt ewig dazu reden kann, aber gern würde ich noch sagen, dass die Menschen, die fliehen gerade und oftmals irgendwie wie Flucht porträtiert wird im Kontext, den wir so kennenlernen, ist halt ganz oft Wirtschaftsmigration wird da angesprochen. Und Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Leute, die fliehen, aus Libyen fliehen und dort die Hölle erleben. Also das heißt, Gefangenenlager, Frauen werden vergewaltigt und Männer werden zu Sklavenarbeit verdonnert, um sich freizukaufen. Und dann irgendwann mal den Weg, den einzigen Weg, der noch irgendwie übrig ist, übers Mittelmeer zu nehmen.
Also, dass du dich bei Sea-Watch einbringst und engagierst, also was hat das für dich emotional ausgelöst? Weil ich meine, das war ja für dich auch jetzt, du machst das jetzt schon eine Weile. Das hat ja ungefähr vor einem halben Jahr angefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das wirkt sich ja bei dir auch, glaube ich, emotional aus und in der Persönlichkeitsentwicklung, oder? Also irgendwas hast du da ja auch, du hast ja auch vorhin deine Familiengeschichte angesprochen, löst das ja auch in dir aus.
Als wir mit Safransirup aufgehört haben vor einem Jahr, habe ich die ersten Telefonate geführt mit Leuten, die Erfahrung hatten mit Seenotrettung. Das wird in den Medien wirkt das immer doch sehr drastisch und krass, wenn man dann die Bilder sieht, wie Menschen auf dem Meer ertrinken oder irgendwie Rettungswesten zugeworfen bekommen und von der sogenannten libyschen Küstenwache irgendwie auf die Boote der Seenotretter springen, weil sie genau wissen, die wollen nicht zurückgebracht werden. Das ist alles sehr, sehr krass, sieht sehr unreal aus und halt auch sehr, ja, so ein bisschen kriegsähnlich oder so, ne? Also wahrscheinlich so das Nächste, wo man irgendwie drankommt, wenn man so wirklich unreale Action wollen würde. Ich habe richtig Angst davor gehabt und habe mich emotional auf das vorbereitet, indem ich mit Leuten telefoniert habe. Als ich dann dort war, habe ich erstmal festgestellt, dass wir gar nicht raus dürfen, weil die Sea-Watch nach dem Fall mit Carola Rakete 2000, also im Juni 2019 so kriminalisiert worden ist, dass wir bis heute weiterhin, also jetzt mehr als 130 Tage festgesetzt sind.
Hast du mal mit deinen Eltern darüber gesprochen?
Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und also abgesehen davon, dass sie nie besonders zeigen, wenn sie stolz sind, war das, ich habe das dann mitbekommen, als mein Onkel aus den USA mich angerufen hat und gemeint hat, ja, hast du denn, dein Vater hat erzählt, du rettest irgendwie Migranten auf dem Mittelmeer. Also da merkt man dann, okay, alles klar, da ist dann doch ein Stolz da. Und für mich selbst war das auch was unglaublich Persönliches, weil das für mich eine Art auch ist, ja, das Lebenswerk meines Vaters zu honorieren. Zu sagen, du hast uns die Möglichkeiten gegeben, hier zu sein. Ich möchte das Privileg weitergeben.
Aber erzählt man sich bei euch auch so Fluchtgeschichten in der Familie? Also ich kenne das zum Beispiel aus meiner Familie, dass das ein relativ präsentes Thema ist. Wer ist wie genau rübergekommen? Wie wird das heutzutage gemacht? Was sind da so Vergleichsebenen? Also das ist einfach so ein Thema, das wird sehr, sehr viel und sehr aktiv besprochen.
Das ist spannend. Bei uns ist das, also bei meinem Vater ist das nicht so. Ich glaube einfach, weil da sehr viele Momente dabei sind, die überhaupt nicht schön zu erinnern sind für meinen Vater. Also ich weiß nur so aus meiner jüngeren Kindheit, da hat er ein paar Mal das erwähnt, also dass er eben mehrmals fast umgekommen ist bei der Flucht auch. Und ich glaube deswegen wird da nicht viel drüber geredet. Also einfach, weil es vielleicht auch was Traumatisierendes hat, was mein Vater nicht weitergeben will. Wie ist das denn bei dir? Also ist das genau, also jetzt musst du mal erzählen, siehst du da dieses Traumatisierende auch oder ist das doch was Netteres und wie wird das erzählt, Fluchtgeschichte bei dir in der Familie?
Naja, nett auf keinen Fall. Nett ist das nie. Aber auf jeden Fall erzeugt das erstmal eine ganz, ganz große Empathie mit Leuten, die jetzt fliehen. Und zwar auch schon, würde ich mal sagen, so im Kindheitsalter, weil du dir halt immer denkst, das hätten wir sein können oder das waren wir zum Teil auch einfach. Und das heißt aber auch, dass du quasi über diese Themen, also ich könnte nicht wirklich zum Thema Migration forschen, weil das wäre viel zu persönlich. Das wäre sofort was, wo ich mich in Leuten sehen würde und da gar nicht mehr irgendwie mich aus der unmittelbaren Situation herauslösen könnte. So mal ganz vorsichtig formuliert. Und genauso wird das bei uns auch thematisiert, würde ich sagen. Also es gibt einfach sehr viel Empathie, Anteilnahme. Ja, das ist es eigentlich im Prinzip. Und natürlich auch entsprechend Traumatisierungen. Ich meine, jeder hat Familiengeschichten, wo das mal schiefgegangen ist, wo Leute unterwegs umgekommen sind, wo Leute, diese Geschichten hatten, über die man ja nicht so gerne spricht, dass mal jemand, nee, nee, das möchte ich eigentlich nicht so gerne erzählen. Aber ja, also da gibt es unangenehme Stories, die man auch kennt von Freunden, von Bekannten. Und Gerüchte auch, dass irgendwer nicht darüber reden möchte, was passiert ist, aber da ist bestimmt was ganz Schlimmes passiert. Und da ist halt immer auch diese Angst dabei, die man dann auf andere Leute überträgt. Und da sieht man eigentlich auch schon so ein bisschen wieder den Unterschied. Ich sag mal, wir beide jetzt als die nächste Generation, wir sind ja auch nicht festgewachsen an dem Ort, wo wir jetzt aufgewachsen sind. Du warst jetzt bist von Marburg nach Schweden gezogen, fährst regelmäßig zurück nach Italien, um an Hilfseinsätzen teilzunehmen. Ich werde jetzt nächste Woche nach Tokio fliegen, war davor regelmäßig im Iran für die Forschung, ab und zu dann auch mal in den USA oder in England. Und das ist so eine Mobilität und auch so eine Art von, ich verlege mal meinen Lebensmittelpunkt in ein anderes Land, gar kein Problem, hahaha. Was natürlich die Generation vor uns gar nicht hatten und auch sehr viele Menschen weltweit einfach nicht haben.
Ja, das kann man natürlich, und das ist, finde ich, auch eine Sache, jetzt kommen wir mal ein bisschen so zum Museum, da müssen wir auch immer uns ganz arg selbst in die Nase fassen. Wir sind halt, wie ich das immer gerne nenne, the globalized intellectual elite, irgendwie in einer Art und Weise. Also ohne da jetzt arrogant zu klingen, sondern eher versuchen, zu so ein bisschen humble zu sein. Also wir haben so krass viele Privilegien, dass wir hier dieses, dass wir hier eingeladen sind, zu sprechen und gleichzeitig auch zugehört werden, und müssen uns dann aber eben auch daran erinnern, dass es ganz viele Leute gibt, die eben nicht dieses 2019 Jetsetter-Leben leben, ob migrantischer Hintergrund oder nicht, ja, aber ganz viele Stimmen, die nicht gehört sind. Und das war so eine der Sachen, die, als ich ins Museum gekommen bin, mir als erstes aufgefallen sind, dass einfach super viele Perspektiven gezeigt werden, aber der erste Raum, in dem wir waren, war eben auch unser Raum hier, in dem ihr uns jetzt gerade zuhört. Und haben wir erstmal so, ne, nachdem ich unseren Podcast angehört habe, habe ich mich umgedreht, da sind dann die Arbeiter, also Migrationsarbeiter aus der Türkei, die Objekte mitgebracht haben. Und das war für mich so, okay, Klasse spielt immer ganz viel mit in Migration hinein. Wir sind jetzt eine zweite Generation, die ganz anders damit umgeht.
Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ganz anders damit umgeht, aber die Möglichkeit hat, ganz anders damit umzugehen, ja. Und auch so ganz andere Chancen, Privilegien und Möglichkeiten hat.
Ja. Und trotzdem gibt es irgendwo dann so eine Rückbesinnung. Ich glaube, worauf wir hinaus wollten, ist so ein bisschen zu sagen, also wir sind jetzt hier, wir sind hier und uns doch sehr bewusst, wie privilegiert wir sind. Wir sind angesprochen worden, hey, ihr habt diesen Podcast gemacht und möchtet ihr gerne über Orientalismus sprechen. Dabei sind wir selbst Teil einer großen wissenschaftlichen Maschinerie, die immer wieder, oder eines Apparates, ist nicht unbedingt Orientalismus produziert, aber also, sorry,
was wolltest du sagen? Ja, also schon teilweise, aber vor allen Dingen, was glaube ich hier halt nochmal bei mir so ein bisschen die Frage aufwirft, ist, wer ist halt nicht in dieser Ausstellung dargestellt? Weil natürlich, ich finde den Ansatz hier sehr, sehr schön, auch mal so über klassische Migrationsthemen hinweg das Thema zu denken und greifbar zu machen, dass auch ein bisschen eklektisch dann wird, also dass man, Musikstücke, also Musikinstrumente, westafrikanische Stoffe und Fotografien aus dem Nahen Osten in einer Ausstellung hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass was hier ausgestellt wird, sind dann letztlich immer ganz bestimmte Zielgruppen letztlich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an den Fall denke von jemandem, der es letztlich nicht geschafft hat, nach Europa zu kommen, der ist auch einfach viel schwieriger darzustellen. Und deine Geschichte gehört aber auch zum Thema Migration dazu. Und ich glaube, das ist das halt das, wo bei uns beiden auch diese persönliche Ebene dazukommt, wenn man über Flucht und Migration spricht. Auch Flucht und Migration als zwei teilweise unterschiedlich behandelte Phänomene, die aber natürlich auch irgendwie zusammengehören, weil du immer das Gefühl hast, nur weil wir jetzt diejenigen sind, die es gewissermaßen geschafft haben, heißt es nicht, dass das losgelöst ist von Menschen, die weniger Glück hatten, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, die einfach in einer anderen weltpolitischen Lage den Versuch unternommen haben oder den falschen Pass hatten. Und so gehört das irgendwie auch miteinander zusammen. Das ist irgendwie verknüpft und ist aber sehr schwer in so einer Ausstellung auch darzustellen. Es gibt ja hier den Fall, du weißt den Namen.
Behrouz Boochani, ja, der unten steht, ja genau. Ich finde das, er ist ein super gutes Beispiel und auch sehr gut, dass wir ihn da jetzt in der Ausstellung gesehen haben, weil er, soweit Australien jetzt vielleicht von uns weg ist, an etwas erinnert, das halt eben, oder eine Analogie eigentlich direkt stellt an das, was eben an unseren Außengrenzen auch passiert oder passieren wird. Ganz konkret jetzt hier vor einigen Tagen hat die griechische Regierung zum Beispiel klar gemacht, wir möchten, dass das Lager, was auf der größeren ägäischen Insel Lesbos steht, umwandeln. Das ist ein offenes Lager, wo die Leute rein und rausgehen können, die dort überfüllt, muss man natürlich ganz klar dazu sagen, dort leben. Wir möchten das umwandeln in ein geschlossenes Lager. Ja? Also das heißt, wir reden hier ganz klar von, die Menschen kommen an und wir packen die erstmal auf einer dieser Inseln in ein Gefangenenlager. Da ist kein großer Unterschied mehr zu dem, was wir unten in diesem Dokumentarfilm sehen. Also wie die Zentren dann aussehen, da möchte ich jetzt nicht irgendwie drüber. Aber es geht ums Prinzip hier. Ja. Also wir machen das auch in der EU und wir haben diese Form von Migration auch. Und ich bin ziemlich ziemlich froh, dass das ausgestellt worden ist, wird gerade. Und ich frage mich, wie viele der Stimmen es nicht geschafft haben. Ja, also ich bin mir sicher, es gibt genug Leute, die mit einem iPhone irgendwas abfilmen, was da passiert. Und ganz, ganz viele dieser Filme werden oder ganz viele dieser Schicksale werden nicht gesehen, weil die Leute natürlich nicht das Glück haben, diese Bekanntheit zu haben wie Behrouz Boochani. Ja.
Ja, und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn man, was finde ich wiederum sehr schön hier an der Ausstellung, dass auch so ein Thema wie afrikanische Migration nach China dargestellt und thematisiert wird, weil das auch in der öffentlichen Debatte etwas ist, was, glaube ich, sehr, sehr stark umgeht, dass da nochmal, ja, andere Mechanismen wirken und auch andere Probleme. Also allein schon mal, wie sich Rassismus entfaltet, ist natürlich noch etwas ganz anders im Vergleich zu einem iranischen Geflüchteten, der versucht, nach Australien zu gelangen. Oder wollte er nach Neuseeland? Ich glaube, es war Australien.
Australien, oder? Ja, genau. Jetzt ist er frei in Neuseeland. Ja. Und meinte, ich möchte nie wieder nach Australien zurückkehren.
Sehr verständlich. Oder ob ich halt versuche, so nach Australien zu gelangen oder ob ich versuche, als Afrikaner nach China zu gelangen oder beziehungsweise dort schon bin, als Arbeitsmigrant. Da erlebe ich natürlich ganz andere Diskriminierungsformen, aber auch andere Rechtslagen. Ich erlebe ganz andere rechtliche Richtlinien, wenn es um Aufenthaltsgenehmigungen, Visumskontrollen etc. geht. Sprachliche Probleme sind ein anderes Thema, aber auch sowas wie kulturelle Interaktionen. Mhm. Also
nehmen wir das alles raus. Ich kann voll verstehen, was du sagst. Und ich glaube, du hast da vielleicht, also jetzt gerade über jetzt ne, Schwarze in einem ostasiatischen Kontext vielleicht eher nachgedacht, weil du jetzt weil du schon mehrmals irgendwie in Japan warst und jetzt auch dahin ziehst in 6 Tagen. Ja, ich selbst, für mich hat das und auch generell sprechend für das Museum eine neue Perspektive gegeben. Also zu zeigen, so, ja, also wie schauen wir eigentlich auf Migration? Der Diskurs ist für mich ganz groß erweitert worden, weil ich bin ein Kind der Zeit, in der halt Migration irgendwie wellenförmig ist so, oder halt irgendwie zumindest schwappt. Oder also die Narrative, die Wortwahl ist ja immer durch die Medien für mich in meiner Zeit jetzt so ganz klar gewesen, es hat hier was mit einer Bedrohung zu tun. Und ich habe wie so eine kleine Schatzreise durch diese Räume hier gemacht, durchs Museum und gemerkt so, wow, es gibt so viele neue Perspektiven auf Migration für mich. Und auch wenn wir über Migration in unserem Podcast geredet haben, fühle ich mich dann doch so, als hätten wir das halt auch nur, haben wir diesen gecaterten Catering-Service für die Narrative und diese Diskursnarrative, die wir in Deutschland hatten, gegeben. Und deswegen bin ich ganz froh. Also ich fand genauso spannend, diese mehreren Räume, in denen molukische Identität irgendwie ausgeführt wird und interpretiert wird von eben darauf folgenden Generationen. Das fand ich super spannend, da haben wir noch nicht drüber geredet. Mega klasse, weil das sich auch eben so anfühlt, als gibt es da eine Verbindung zwischen uns auch, also zu uns. Ja. Also wir interpretieren, was wir nehmen, und die haben ja auch genauso irgendwie Elemente genommen, wie zum Beispiel diesen, den, wie hieß der Vogel? Jetzt habe ich das, das ist der, dieser spezifische Vogel, ja, dieses wunderbare Tattoo und der immer wieder auftritt. Elemente, die aus der Kultur genommen werden, die man selbst gar nicht versteht. Das war für mich eine der Sachen, die sich durchgezogen hat, die ich persönlich jetzt als zweite Generation ganz gut verstehen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Für mich sind das manchmal so Dinge, die ich dann gerne nehme, ohne sie unbedingt zu verstehen. Genauso wie jetzt das japanische Restaurant in Frankfurt, das Salzkegel hatte und wo dann der Restaurantbesitzer erstmal für das Museum nochmal nachgucken musste, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, dieser Salzkegel. Ja, weil man es halt nicht weiß. Du übernimmst.
Nochmal kurz zu allem, was du davor gesagt hast, nämlich dass Migration davor halt immer so eine Bedrohungsfunktion, Wellendiskurs war. Das war so ein bisschen das, worauf ich davor hinaus wollte, dass nämlich es ganz gut ist, meiner Meinung nach, über Migration eben nicht als etwas nachzudenken, was Westeuropa betrifft, wo ja auch letztlich nur 10% der weltweiten Migration stattfindet, sondern etwas, was global ist und global auch oftmals normalisiert ist, also eben nicht unter so einem Sicherheitsparadigma, sondern du hast grenzüberschreitende Bewegungen, und damit meine ich jetzt wirklich Menschen, die sich von Punkt A nach B bewegen. Du hast Menschen, die in Grenzregionen flüchten, die in Nachbarländer flüchten. Du hast Menschen, die als Arbeitsmigranten innerhalb eines gewissen Radiuses bleiben oder auch teilweise innerhalb eines Landes wandern und sich bewegen. Und das gehört auch alles dazu. Also das quasi nur als ein, die wollen alle zu uns zu denken. Und das unter diesem grundsätzlichen Konzept dann aufzuschlüsseln als entweder das ist gut, dass die alle zu uns wollen oder das ist schlecht, dass die alle zu uns wollen. Das ändert ja nichts daran, dass das halt grundsätzlich falsch ist. Oder dass Migration eben etwas ist, was überall passiert, jederzeit und auf vielen verschiedenen Ebenen. Eben, wie du jetzt gerade meintest, auch teilweise unabsichtlich und unwissentlich.
Und trotzdem hast du jetzt noch mal ein Wort angesprochen, was innerhalb des europäischen Diskurses ist, also diese Wirtschaftsmigration, da wollte ich auch gerne noch mal was dazu sagen, auch wenn wir jetzt so frei gedacht haben und den Diskurs aufgemacht haben. Ich möchte noch mal meinen kleinen persönlichen Rant gegen dieses Wort starten und gebe dann auch Rant-Ausgleiche, aber also Wirtschaftsmigration ist doch eigentlich genau die Migration, die Deutschland will. Und trotzdem gibt es einen ganz großen, ist das gleichzeitig so dieses Unwort, ja, das sind doch Wirtschaftsmigranten. Aber wenn man sich mal anguckt, wer arbeitet und wo vor allem Deutschland in der Entwicklungspolitik seine qualifizierten ArbeiterInnen herzieht, dann sind das alles Wirtschaftsmigranten. Wie sind wir eigentlich, was ist in den letzten Jahren passiert, dass dieses Wort so eine Schwere bekommen hat. Ja. Also Rent aus, aber trotzdem, ja, also wir haben so ein Brain Drain, wir ziehen die ganzen Fachkräfte und machen damit irgendwie ganze Nationalökonomien teilweise kaputt oder nehmen denen ihre besten Leute und dann gleichzeitig gibt es aber also erdreisten sich Leute hier zu sagen, ja, das sind aber alles Wirtschaftsmigranten, also was wollt ihr eigentlich? Rent aus. Ich bin fertig.
Jetzt habe ich leider keinen guten Übergang mehr zur Abschlussmoderation von dem Rathaus.
Ja, ich glaube, das ist aber auch unsere Zeit. Ja, also wenn wir wollten abschließen mit einem Blick in die Zukunft eigentlich. Ja, also wir reden über Migration und wir haben jetzt einen wunderschönen Diskurs hier gehabt, der geöffnet worden ist. Aber wie wird Migration eigentlich in der Zukunft aussehen? Was gibt es da für Fragen? Und ganz klar müssen wir da auch irgendwie an den Klimawandel, die Klimakatastrophe denken, aber auch einfach um Globalisierung. Also wenn Menschen wirtschaftlich stärker werden, wenn Nationen wirtschaftlich stärker werden, dann bedeutet das erstmal mehr Migration. Ja? Also ich schicke meine Kinder natürlich nach Schweden zum Beispiel, ja, weil es halt einfach da besser ist. Also wird Migration weiterhin ein Thema bleiben und auch facettenreicher werden.
Ja, aber vor allen Dingen auch jetzt für diejenigen, die das gerade im Museum sich anhören, auch eine Einladung, das Thema sich anders zu denken und auch im Alltag vielleicht ein bisschen anders wahrzunehmen. Wenn man einfach mal von dieser ganz einfachen Einordnung sich nur loslöst, dass Migration einfach nur Menschen, die nach Europa kommen, ist, sondern auf vielen Ebenen stattfindet, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut in den Alltag mitnehmen und viel öfter überall sehen. Und das ist eine ganz gute Art, meiner Meinung nach, darüber nachzudenken und vielleicht auch in zukünftigen Debatten so einer Versicherheitlichung des Migrationsbegriffs vorzubeugen.
Das finde ich ein schönes letztes Wort. Ja, genau. Ich würde einfach nur noch sagen, genießt die Ausstellung und ich hoffe, es hat euch gefallen, uns zuzuhören.
Ja, und Adrian, bis in einem Jahr, würde ich
Jo,
sagen.
wir sind im Jahr. Pass auf dich auf, Tarek. Mach's gut, mein Lieber.
Ist gut, ciao,
Ciao,
ciao, ciao.
tschüss.